Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu unserem Contracting Cast für das zweite Quartal 2024. Mein Name ist Tobias Dworschak und ich habe wie immer bei mir meinen lieben Kollegen Dave Wellmert. Hallo Dave.
Grüß dich, Tobias.
Und heute einen besonderen Gast, Lea Schmidt von der Naturstrom AG. Hallo, herzlich willkommen, Frau Schmidt.
Hallo, ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Wir haben für dieses Quartal drei Themen herausgepickt, die sich ein bisschen andeuten, wenn man einen Blick auf unseren Gast wirft. Es geht nämlich zuerst um die Sommerparty, die wir Anfang Juni in Berlin veranstaltet haben, die gleichzeitig eine Gelegenheit war, den diesjährigen Contracting Award gemeinsam mit der Energie und Management zu verleihen. Und da haben wir uns das Siegerprojekt eingeladen mit Frau Schmidt. Vielleicht sagen Sie noch ganz kurz was über sich selbst bei der Naturstrom und dann lassen Sie uns einen Blick werfen auf das Kokoni One, das dieses Jahr ausgezeichnet worden ist mit dem Contracting Award.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Projektleiterin bei Naturstrom, bei der dezentralen Energieversorgung und durfte auch vor etwa einem guten Jahr die Projektleitung in dem Projekt Kokoni One übernehmen von einem Kollegen und bin dann da eben dabei. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir da dabei waren.
Zu Recht. Bevor wir auf das Projekt gucken, vielleicht lassen Sie uns noch ganz kurz die Sommerparty Revue passieren. Dave war leider krankheitsbedingt dieses Jahr nicht dabei. Das müssen wir dann besprechen, Frau Schmidt. Sie fand statt, die Sommerparty, nach einer unsicheren Wetterlage an einem sonnigen, dann am Ende doch leider etwas kühlen Abend. Aber wie ich finde, mit dem Beach Mitte in Berlin am Nordbahnhof doch einer sehr schönen Location, die zum Netzwerken und gemütlich Beisammensitzen eingeladen hat. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das fand ich auch. Ich habe mich gefreut, dass das Wetter am Ende doch mitgespielt hat. Wir hatten am Tag davor tatsächlich auch intern bei uns im Berliner Büro ein Sommerfest und da war es noch ein Stückchen kälter und da hat der Wind auch so richtig geblasen und da ließ es sich tatsächlich nicht so gut aushalten. Insofern war das dort in der Location wirklich auch schön. Mir hat es gut gefallen. Ja, ich fand es zwar sehr nett, offen, mit dem Sand auch so richtig Beach-Feeling, sag ich mal. Und haben sich ja auch einige Leute animieren lassen, dort Tischtennis zu spielen und Beachvolleyball.
Beachvolleyball
ja,
am
war cool,
Ende, ja.
Auf jeden Fall.
Das hätten wir vielleicht in der Einladung ein bisschen deutlicher machen sollen, dass da Sportgelegenheit, denn viele Herrschaften in Anzug,
die stimmt,
vielleicht nicht richtig gekleidet waren für das Beachvolleyballfeld.
Genau, nächstes Mal einfach mit ankündigen, bitte Sportkleidung mitbringen.
Genau. Wir haben die Sommerparty eröffnet mit einer Lesung von Herrn Professor Dr. Christian Stöker, der zuletzt geschrieben hat, Männer, die die Welt verbrennen. Das ist auch das Buch, aus dem er vorgelesen hat. Und die Sommerparty mit, wie ich finde, doch einer sehr ernsten Note eröffnet hat, nochmal deutlich zu machen, wo wir eigentlich gerade stehen beim Verbrennen von fossilen Rohstoffen und der Frage, wie wir davon wegkommen können.
Ja, das fand ich auch. Tatsächlich war ich erstmal überrascht. Das war zum ersten Mal auf einer Veranstaltung des FEDIC und wusste auch nicht so genau, was es zu erwarten gibt bei einer Sommerparty und fand aber den Vortrag durchaus sehr interessant. Sicherlich auch noch ein paar neue Sachen dabei. Viele Dinge, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wusste ich jetzt dann schon. Aber ich denke auch, das war eigentlich ein guter Impuls, um ja auch die Wichtigkeit auch unserer Aufgabe so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Weil, also wir zumindest von Naturstrom und ich denke auch viele andere Leute, die dort waren, sind ja schon auch angetreten, um Energiewende zu machen und das ja auch aus einem Grund. Und zwar, weil es sie braucht.
Genau, das ist genau das richtige Stichwort. Das Kokoni One ist ein vollständig dekarbonisiertes Projekt. Es hat, wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt, aber der guten Ordnung halber noch einmal dieses Jahr den Contracting Award gewonnen. Wir verleihen den jetzt zum dritten Mal gemeinsam mit der Energie und Management alle zwei Jahre und zeichnen dabei herausragende, vorbildhafte Contracting-Projekte aus. Und was mich dieses Jahr besonders beeindruckt hat, das hat gar nicht so sehr was mit den Gewinnerprojekten zu tun, sondern mit der Anzahl der Projekte, die wir bekommen haben. Das war ein Rekord von Einreichungen für den Award. Und was mir daran besondere Freude gemacht hat, waren nicht nur, dass es so viele waren, sondern auch qualitativ hochwertige Projekte, die alle unterschiedliche Facetten einer vielfältigen Dienstleistung beleuchtet haben und dadurch für mich zeigen, dass gute Potenziale in unserer Branche vorhanden sind, um zur Dekarbonisierung beizutragen.
Das fand ich auch spannend. Ich habe mir das auch angeguckt, die anderen BewerberInnen. Da war ja der Beitrag in der Energie und Management zu sehen, wer sich alles beworben hatte. Und genau, wie Sie es gesagt haben, es waren sehr unterschiedliche Aspekte, ja auch dort so ein bisschen abgedeckt, also vom Bestand bis hin zum Einspar-Contracting und eben auch Neubauprojekte und auch unterschiedliche Technologien, die da zum Einsatz gekommen sind. Genau, und ich glaube, es ist auch so, man muss auch mit unterschiedlichen Lösungen ankommen, um die Wärmewende voranzutreiben. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Ansprüche, die man vielleicht auch stellen sollte, ob man jetzt ein Bestandsprojekt transformiert oder eben für ein Neubauprojekt plant. Und da sind wir persönlich schon sehr ambitioniert, was den Neubau angeht, weil wir eben, ja, wie Sie es ja gesagt haben, wir hier 100% fossilfrei reingehen, weil wir auch glauben, man muss schon da ein bisschen mutig, sag ich mal, in die Zukunft schreiten und sagen, diesen Anspruch muss man vielleicht auch stellen an Neubauprojekte, die wie jetzt in dem Projekt Kokuni One ja auch relativ hohen Energiestandard haben und auch insgesamt als nachhaltiges Projekt gedacht sind. Und für uns war dann irgendwie ein Spitzenlastkessel oder eine andere gasbasierte Variante eben keine Option. Und deshalb haben wir uns hier entschieden, eben mit einer Wärmepumpe zu arbeiten und komplett Strom- und Umweltenergie basiert.
Was meines Erachtens Kokuni One auch auszeichnet, und das haben wir in der Laudatio, glaube ich, auch deutlich gemacht, ist, dass nicht nur die Energieversorgung so gedacht ist, sondern soweit mein Verständnis reicht, auch die gesamte Bauweise der Gebäude, die reine Holzgebäude errichtet werden, die schon Nachhaltigkeitsgedanken viel stärker in sich tragen und allein dadurch zeigen, wie man heute bauen kann.
Genau, also das ist ja der Finanzierer des Projektentwicklers Incept, der hier das so vorangetrieben hat, zu sagen, wir wollen eben quasi von vorne bis hinten das nachhaltig denken, wie Sie gesagt haben, Holzschnitt der Bauweise für alle Häuser. Die sind auch gar nicht unterkellert und haben ja als Dächer auch diese Indach-PV-Module, die quasi, wo das Dach die PV-Anlage sozusagen direkt auch ist, um eben möglichst viel rauszuholen. Da muss man jetzt sagen, das sind, sag ich mal, so ein bisschen energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen, die das nicht 100% optimal haben umsetzen lassen, im Sinne von, man hätte auch mehr PV-Leistung unterbringen können, aber eben wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben das dann eben nicht so sinnvoll gemacht. Ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile schon ein bisschen Schritt weiter mit der EEG-Novelle, aber da ist auch noch, sag ich mal, relativ viel Luft nach oben, um sowas eben einfach auch noch besser zu machen und noch integrierter und sektorengekoppelter hier arbeiten zu können.
Ja, umso besser, dass Sie mit diesem Projekt das schon noch unter noch niedrigeren Rahmenbedingungen umgesetzt haben, um zu zeigen, dass es auch geht.
Genau, also ja, ich glaube, das ist ja, wie gesagt, auch unsere Aufgabe, dass man eben solche Leuchtturmprojekte auch verfolgt, wenn man Partner hat, mit denen man das gut umsetzen kann, die auch ein Interesse daran haben, also jetzt von der Immobilienentwicklerseite, die sagen, wir möchten das so machen und sind da auch bereit, Kompromisse einzugehen und ja, das voranzutreiben.
Vielleicht, jetzt haben wir schon das ein oder andere an Rahmen angesprochen. Vielleicht nehmen Sie uns noch mal kurz ganz konkret mit in die Versorgung des Gebietes. Worauf können sich die BewohnerInnen dort freuen?
Ja, auf einiges. Also sie haben, wie gesagt, eine 100% fossilfreie Wärmeversorgung. Die wird sichergestellt durch ein Erdwärmesondenfeld, das auf dem Quartiersgelände untergebracht ist. Und dann gibt es eine Energiezentrale in der Mitte, in der stehen zwei Wärmepumpen, die dann eben die Wärmeenergie bereitstellen. Es gibt ein Wärmenetz, das die ganzen Häuser, also sind ja insgesamt 84 Wohneinheiten sozusagen, versorgen. Und dann gibt es eben aber auch noch die schon angesprochene PV-Anlage, die gleichzeitig das Dach all dieser Häuser ist, deren Strom sozusagen einmal komplett eingesammelt wird innerhalb des Quartiersstromnetzes. Also da ist sozusagen hinter der Trafostation das Netz gehört der dem Quartier, das ist ein quartierseigenes Netz, wird der PV-Strom eingesammelt, wird der Wärmepumpe zur Verfügung gestellt und wird von Naturstrom auch wiederum an die BewohnerInnen dort als sogenannten Mieterstrom zur Verfügung gestellt, dann sozusagen der PV-Strom erweitert um Netzstrom von Naturstrom, also auch 100% erneuerbarer Strom aus Deutschland.
Ja. Sehr cool. Jetzt heißt das Projekt Kokoni One und ich stelle mir die Frage, gibt es auch ein Kokoni Two und ein Kokoni Three? Also ist das was, wo Sie sagen, wir bauen in der Art und Weise weiter oder ist das ein Leuchtturm, der ein Solitär bleibt?
Nee, es ist tatsächlich, also Incept hat sich entschieden, da auch weiterzugehen schon vor einiger Zeit. Wir planen tatsächlich genau das gerade. Kokoni 2 und 3 sind in der Mache.
Ah ja.
Tatsächlich, genau.
Die sehen wir dann wieder als Beiträge für den Contracting Award in 2 oder 4 Jahren oder sind die so gleich, ja, dass Sie sagen?
Ich hoffe. Also ja, das ein bisschen wird es noch dauern, aber da werden wir auf jeden Fall uns wieder mit bewerben. Vielleicht sind wir da nicht mehr in diesem Konzept ganz so konkurrenzlos, also das hoffe ich. Ja. Im Sinne der 100% fossilfreien Versorgung, sondern müssen uns dann da messen mit anderen Projekten, die auch gar kein Gas oder Öl mehr einsetzen. Das wäre natürlich auch toll, zumindest für die Wärmeversorgung. Jetzt haben wir ja einmal schon diesen schweren Award nach Hause getragen.
Der ist wirklich ganz schön schwer,
ja,
diese
Kupfer-Trophäe. Auf jeden Fall.
Aber der ist wohlbehalten angekommen. Oder ist der in Berlin? Oder?
Der ist in Berlin, steht in unserem Büro und die Gäste können ihn bewundern, wenn sie uns mal besuchen.
Sehr schön, wunderbar. Ja, dann blicke ich auf die Zeit und stelle fest, dass schon ganz viel vergangen ist. Ich hätte noch Lust, das ein oder andere Thema dazu anzusprechen. Aber wenn Sie sagen, wir sehen uns wieder beim Contracting Award, dann setzen wir das bei anderer Stelle dann gerne fort. Ganz herzlichen Dank, Frau Schmidt, für die Einblicke und für Ihren Besuch und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Contracting Awards.
Vielen lieben Dank. Schön, dass ich hier war.
Bis Dankeschön. Dann. Neben dem ersten Preis für die Naturstrom AG mit dem Projekt Kokoni One haben wir noch 2 weitere Projekte ausgezeichnet. Dave, kannst du uns einen kurzen Überblick über die Plätze 2 und 3 beim Contracting Award geben?
Panorama Hotel Oberhof hat den 2. Platz gemacht. Der Energiedienstleister Engie ist dort aufgetreten und hat umfangreiche Maßnahmen im Bereich des Energiesparcontractings durchgeführt. Die Jury nannte es, glaube ich, sogar ein Potpourri an Einzelmaßnahmen als Alleinstellungsmerkmal dieses Projektes. Also von der Lüftungs-, Heiz- und Kältetechnik, die erneuert wurde, wurde auf LED-Lichter umgerüstet. Und was das Projekt darüber hinaus noch auszeichnet, ist das gegenseitige Vertrauen auf beiden Seiten, also von Seiten des Hotelinhabers als auch von Seiten Engie über einen langen Zeitraum in die Zukunft, um diese Maßnahmen dann eben auch schön amortisieren zu können und von den Einsparungen zu profitieren. Denn das ist ja das, wofür Einsparcontracting auch maßgeblich steht, eine Einspargarantie zu geben.
Genau. Und was das Projekt außerdem so besonders gemacht hat, dass wir das ausgezeichnet haben, ist, dass es zusätzlich Liefercontracting-Aspekte kombiniert. Also quasi die Kombination von Energieeinsparung und Energielieferung, was nach unserem Dafürhalten ein Modell ist, das, glaube ich, viel öfter stattfinden sollte, dass ich nicht nur Energie liefere, sondern auch für die Einsparung eine Garantie übernehme.
Der 3. Platz ging an das Wohnquartier Helling in Hamburg. Hier hat die Frank Eco Energy die Versorgung übernommen. Wir sind jetzt, wie ich es hier schon ausdrücke, nicht mehr im Bereich des Einspar-Contractings, sondern ausschließlich im Bereich des Energieliefer-Contractings. Und das Besondere ist die Nutzung von dem Hamburger Abwasser in diesem Projekt. Also Abwasserwärme wird genutzt. Besonders ist bei diesem Projekt eben der lange Wärmetauscher, zumindest der größte in Hamburg. Also ich finde das Projekt insofern spannend, als dass einmal das Thema Abwasserwärme hier einer größeren Bedeutung zukommt und wir immer wieder feststellen, dass Contracting-Lösungen mit Abwasserwärme auch durchaus gut funktionieren. Und bei dem Projekt war es ja auch so, oder ist es so, sollte man sagen, dass hier auch noch ein kleiner Anteil von Erdgas eingesetzt wird.
Zum Stichwort Abwasserwärmenutzung. Hätten wir auch in diesem Quartal sprechen können. Der Bundestag hat sich erstmalig mit dieser Fragestellung beschäftigt. Die Diskussion geht in die Richtung, brauchen wir verbindliche Ausbauziele für die Bundesrepublik, was die Abwasserwärmenutzung betrifft. In Nordrhein-Westfalen sind wir eingeladen, an einer Arbeitsgruppe mitzuwirken, die für Nordrhein-Westfalen genau diese Frage untersucht. Wir werden darüber berichten, aber in diesem Podcast uns einem ganz anderen Thema noch zuwenden, nämlich der AVB-Fernwärmeverordnung, die, ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, kurz vor einer Novelle steht, aber jedenfalls hat die Diskussion um eine Novelle der AVB-Fernwärme im zweiten Quartal nochmal eine neue Dynamik gewonnen. Vielleicht, Dave, möchtest du mal ganz kurz skizzieren, wie da der zeitliche Ablauf bis heute war?
Wir beschäftigen uns ja im Prinzip schon seit dem Sommer 2022. Ich will nicht sagen mit der AVB Fernwärme-V, die hat ja schon immer eine Rolle gespielt, wenn es um das Thema Wärmelieferung geht, aber seitdem eine Novelle eben angestrebt wurde seitens BMWK. Und das ist, wie gesagt, schon fast 2 Jahre her. Wir haben damals auch eine Stellungnahme abgegeben, haben natürlich diverse Gespräche geführt und Meinungen und Ideen ausgetauscht mit dem BMWK. Es ist dann aber so ein bisschen ins Stocken geraten. Und als wir dann vom Dr. Philipp Nimmermann, dem Staatssekretär aus dem BMWK, im letzten Jahr erfahren haben, dass er sich dem Thema nochmal widmen möchte und da nochmal so ein bisschen ja im Hause Nachdruck verleiht, waren wir natürlich höchst erfreut. Nach weiteren Gesprächen war dann leider immer noch nicht ganz klar, wann der, ich sag mal, Referentenentwurf 2.0 kommen soll. Jetzt ist es angeblich soweit im Raum. Ich sag bewusst mal, kein Datum steht Ende August, Anfang September. Wer weiß, ich bin auf jeden Fall gespannt, aber wir können ja gleich nochmal einen Blick auf das werfen, was uns zumindest die Energieministerkonferenz und einzelne Gesprächsinhalte da schon aufzeigen.
Ja, vielleicht können wir das gerne machen. Ich war so ein bisschen zögerlich über die Frage zu sprechen, gibt es eine Novelle der AVB Fernwärme, weil du hast das gerade gesagt, seit 22 ein Entwurf vorliegt und jetzt durch die ganze Preisentwicklung eine neue Dynamik reingekommen ist. Und das sind, glaube ich, auch die beiden Themen, die zuletzt in der Debatte eine große Rolle gespielt haben. Wie können wir dafür sorgen, dass in der Fernwärme eine größere Transparenz, eine stärkere Regulierung, wie auch immer irgendwas mit den Fernwärmepreisen passiert, bekanntermaßen denen, die wegen ihrer Höhe und ihrer Verbindung Preisänderungsklauseln in der Kritik und sollen angeblich zu hoch sein. Das ist natürlich nach jedem Einzelfall anders zu beurteilen, aber jedenfalls die öffentliche Diskussion auch im Bereich des Verbraucherschutzes kristallisiert sich sehr stark an der Frage der Preisänderungsklauseln und der Frage, was passiert mit den Fernwärmepreisen. Und der zweite Aspekt, vielleicht noch ein Gedanken vorher. Bekanntermaßen sind die Contracting-Projekte bis heute genauso davon betroffen von der AVB Fernwärme wie die Anführungszeichen klassische große Fernwärme. Geht nur darum, dass Energie von jemandem geliefert wird oder Wärme von jemandem geliefert wird, der nicht Grundstückseigentümer ist. Und der zweite Punkt, den ich noch sagen wollte, der uns insbesondere in unseren Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium stark beschäftigt hat, ist die Frage des jederzeitigen Kündigungsrechts, bekanntermaßen Paragraph 3 AVB Fernwärme, der mir die Möglichkeit gibt, als Kunde eine Fernwärmeversorgung zu kündigen, zu beenden, wenn ich auf erneuerbare Energien umstellen will. Das Ganze ohne Entschädigung oder ohne irgendwelche Ausnahmen. Das ist ein Punkt, der für Contracting-Projekte besonders kontraproduktiv ist. Deshalb haben wir darüber ganz intensiv mit dem Ministerium immer wieder gesprochen.
Wir wollen natürlich da auch eine gewisse Planungs- und Investitionssicherheit für unsere Mitglieder schaffen. Deswegen sprechen wir diese Themen ja auch immer wieder an. Wo wir bei dem Thema Planungssicherheit sind, da möchte ich nochmal auf die Thematik der Preisdeckklauseln zurückkommen, die du hier leicht skizziert hast. Da ist es ja ganz interessant. Wir erleben ja gerade unterschiedliche Positionierungen aus den Branchen. Wir haben im Verbraucherschutzbereich mitbekommen, dass dafür geworben wird, nur noch die tatsächlichen Kosten weiterzugeben und wegzugehen von einem Index, der die Verhältnisse auf dem Wärmemarkt abbildet. Dann haben wir jetzt aber auch eine eingesetzte Monopolkommission, die einen Bericht veröffentlicht hat, die, ich erlaube mir mal, das kurz zusammenzufassen, eher in die andere Richtung geht und sagt, sie befürwortet eher ein 100%iges Marktelement beziehungsweise eine stärkere Gewichtung der im Wärmemarkt vorherrschenden Preise und weniger die einzelnen tatsächlichen. Zumindest habe ich es im ersten Moment so gelesen und verstanden.
Ja, ich glaube, was aber dadurch deutlich wird, dass wir eine sehr unterschiedliche Gemengelage vorfinden, mit ganz unterschiedlichen Interessen, die da reinspielen, mit ganz unterschiedlichen Positionen, die wir auf dem Markt sehen, aber insgesamt mit einer hohen Dynamik in der Diskussion. Da fällt es manchmal schon schwer, da den Überblick zu behalten, vor allen Dingen die unterschiedlichen Positionen im Rahmen dieses Audiomediums, mit dem wir hier im Podcast unterwegs sind, vernünftig darzustellen. Wir haben im vergangenen Quartal auch unsere Mitglieder gefragt, wie die denn grundsätzlich zu einer Novelle der AVB Fernwärme stehen, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Preisänderungsklauseln. Wir haben zum Beispiel gefragt, was haltet ihr denn von einer staatlichen Preisaufsicht? Erwartungsgemäß war da der Zuspruch nicht ganz so hoch. 80% lehnen das grundsätzlich ab. Wir haben auch gefragt, was ist denn, wäre es attraktiv, nur ein Kostenelement im Arbeitspreis für die Wärmepreisänderung zu haben? Das hat einen größeren Zuspruch erfahren, aber auch hier ein uneinheitliches Bild. Also wir können nicht sagen, alle Mitgliedsunternehmen sehen das so oder so. Wir haben auf der gemeinsamen Beiratssitzung vor unserer Sommerparty intensiv über diese Frage diskutiert, auch hier ohne zu sagen, wir sind 100% der Auffassung, dass das so und so ist. Ich glaube, was wir aus der Diskussion als Ergebnis oder als vorläufiges Ergebnis mitnehmen können, sind Überlegungen zu sagen, okay, wir anerkennen und wir stehen zu einer Dekarbonisierung des Wärmemarktes. Wir haben bei dem Wärmepreisindex das Problem, dass der Stand heute viel zu stark fossil geprägt ist. Und wenn ich eine dekarbonisierte Wärmeversorgung habe, Option haben muss, von diesem Wärmepreisindex als Marktelement abweichen zu können. Ansonsten gilt die Rechtsprechung des BGH in ihrer heutigen Form, die das Marktelement als Korrektiv zu einer einseitigen Kostenentwicklung betrachtet, eben mit der Frage, kann der Gesetzgeber vielleicht die Elemente, die ich verwenden kann, vorschreiben oder jedenfalls sagen, was denn die geeigneten Elemente sind, um hier eine Sicherheit reinzubringen. Ohne dass ich persönlich noch wir als Verband da eine abschließende Auffassung haben. Was die Sache, glaube ich, auch anspruchsvoll macht, du hast es gesagt, dem Vernehmen nach war der Presse zu entnehmen, Ende August soll die Novelle im Kabinett verhandelt werden. Das Ministerium wollte diesen Zeitplan nicht bestätigen, um es mal vorsichtig zu sagen. Kann aber gut sein, dass in den Sommerferien plötzlich der Novellenentwurf da ist mit einer kurzen Frist zur Stellungnahme. Und da gilt es, glaube ich, vorbereitet zu sein, dass wir da inhaltlich was Gutes zu schreiben können. Am Ende des Tages entscheidet sich eben an der Fernwärmeversorgung eine ganze Menge. Wir wollen die Wärmeversorgung dekarbonisieren. Wir machen das auf der einen Seite mit dem verstärkten Einsatz von Wärmepumpen, auf der anderen Seite mit einem deutlichen Ausbau der Fernwärmeversorgung. Bitte hier immer auch verstanden als die dezentrale Versorgung von Quartieren, von Objekten. Und wenn ich das will, wenn ich das als Gesellschaft will, wenn ich das als Bundesregierung will, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie das funktioniert. Ich will massive Investitionen in die Dekarbonisierung. Ich brauche verlässliche Rahmenbedingungen. Ich brauche Vertragslaufzeiten, die mein Amortisationsinteresse als wirtschaftlich tätiges Unternehmen abbilden. Und ich brauche auf der anderen Seite, und da verwehren wir uns auf gar keinen Fall gegen, ist halt die Frage, wer das am Ende bezahlt, wie teuer wird das für Verbraucherinnen und Verbraucher, müssen die Mieterinnen und Mieter die Wärmewende bezahlen? Ich stelle diese Frage absichtlich so provokant, weil ich der Auffassung bin, dass sie das nicht alleine tragen sollten. Aber in diesem ganzen unterschiedlichen Interessen brauchen wir halt eine Lösung, wenn wir die Klimaschutzziele ernst nehmen und die Wärmeversorgung dekarbonisieren wollen. Und das finde ich insofern ganz interessant, als dass vieles davon sich eben in Anführungszeichen, so einer kleinen Verordnung wie die AVB Fernwärme entscheidet.
Stichwort kleine Verordnung. Abschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen und darüber berichten, dass wir unser Wärmeliefersymposium am 19.03. durchgeführt. Vielen Dank auch nochmal an alle, die das hier hören und dabei waren und sich beteiligt haben. Wir haben da, glaube ich, ganz, ganz coole Vorschläge entwickelt, ganz gute, tiefgründige Gespräche geführt und verfolgen das Thema natürlich in diesem Jahr auch noch weiter, denn das ist die zweite Verordnung, die wir gerne dieses Jahr noch novelliert sehen würden, alles weitere dann zu seiner Zeit.
Ich halte übrigens noch, meiner Auffassung nach, werden wir eine Novelle der Wärmelieferverordnung in dieser Legislatur nicht mehr erleben. Ich bin ja bereit, da mich zu irren. Ich würde mich gerne irren, wenn das in eine vernünftige Richtung geht.
Ja, ich hoffe, dass du Unrecht behältst, genau. Ich hoffe, dass die zuständigen Bundesministerien da jetzt mit Hochdruck dran arbeiten. Das Symposium war gut besucht. Wir hatten über 40 Teilnehmer, Vertreter aus dem Bundestag, die sich auch nochmal mit der Thematik befasst haben. Auch nochmal großen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bundesministerien, die vor Ort waren, zugehört haben, mitgeschrieben haben. Wir stehen mit der Wohnungswirtschaft auch eng in Kontakt. Das ist uns ja auch ein wichtiges Anliegen, zu zeigen, dass das nicht nur eine Thematik der Energiedienstleister ist, sondern dass sie eben branchenübergreifend für, ich sag mal, Verzögerung und einem Stopp der Dekarbonisierung im vermieteten Wohngebäudebestand sorgt. Und das gehen wir auch mit Hochdruck weiter an.
Ich will das kurz aufgreifen, zum Abschluss einen kleinen Ausblick wagen auf das, was im nächsten Quartal auf uns wartet. Wir wollen weiter an der Wärmelieferverordnung arbeiten, beziehungsweise an unseren Vorschlägen dazu und demnächst, konkretes Datum steht noch nicht fest, nochmal unsere Mitglieder einladen, anhand eines konkreten Entwurfs für eine novellierte Wärmelieferverordnung zu diskutieren, ob das, was wir uns überlegt haben und was wir mit unseren Mitgliedern überlegt haben, auch eine sinnvolle Umsetzungsmöglichkeit ist. Ferner werden wir Ende September, also quasi am Ende des Quartals, zu einer Contracting-Werkstatt einladen hier in Hannover, mit der wir oder auf der wir unsere Arbeiten an einem Grundsatzprogramm zur Bundestagswahl 2025 beginnen werden. Da lade ich diejenigen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die in einem Mitgliedsunternehmen beschäftigt sind, schon mal herzlich ein. Ansonsten darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Dave, für das Gespräch und die Vorbereitung und bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie uns zugehört haben und Ihnen eine schöne Sommerzeit wünschen und freue mich darauf, von Ihnen zu hören und auch von dir wieder.
Da kann ich mich nur anschließen. Tobias, mach's gut und Ihnen auch alles Gute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald.